Und ich glaube aber auch, das ist halt der richtige Anschub. Ja, es geht halt nichts ohne Regulatorik.
Was ist denn das Grundproblem? Das Grundproblem ist, dass wir für den Bereich Klima, aber auch für andere Bereiche unser Handeln die externen Effekte nicht internalisieren.
Und der Anteil davon für irgendwelche Reporting-Positionen ist sehr groß. Und ich meine, da wird erstmal dann nur reported. Da entsteht dann noch wenig Mehrwert tatsächlich. Da werden noch keine Geschäftsmodelle umgeschrieben.
Die Phase 3, die kurzfristig vor uns liegt, getrieben auch eben durch die Regulatorik, ist die grüne Wertschöpfung.
Aber nervt es nicht so negativ, es macht mich fast schon wütend. Es wurde eine Konfrontation geschaffen in der Gesellschaft. Ich weiß auch nicht, wer von wem. Da gab es sicherlich viele Protagonisten, die gar nicht notwendig wären.
Das waren die Stimmen aus der dritten Folge dieser Podcast-Serie. Ich durfte lernen, dass die gegenwärtige Regulatorik im Nachhaltigkeitsbereich beides sein kann, Fluch als auch Segen. Und Stefan Grimm von Noventi fasst es in seiner Sequenz ja sehr gut zusammen. Durch Regulatorik entstehen eben noch keine neuen Geschäftsmodelle. Nur sind es doch gerade die, die wir benötigen, um die Green Tech-Transformation zu meistern. Es sind gerade die, die uns helfen, die Industrieunternehmen in die Zukunft zu führen. Und es sind ja auch gerade die, die den Wohlstand von morgen begründen können. Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Future Deep Dive Green Tech, Europas Wirtschaftswunder 2.0. Eine Folge mit dem Versprechen, Wirtschaftswunder 2.0 zu starten, ist sicher mal nicht zu tief gestapelt. Warum wir das tun, kann man sicherlich nochmal sehr gut in der ersten Folge nachhören. Dort sprechen wir sehr intensiv darüber. In Kurzform analysieren wir da, warum der deutsche Industriestandort mit dem Rücken zur Wand steht und warum es notwendig sein könnte, die vergangenen Erfolgsfaktoren, beispielsweise die günstige Energie, die Globalisierung und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, zumindest mal zu hinterfragen. Nun gut, doch warum ist denn Green Tech jetzt der Ausweg? Hierzu ein kurzer Recap aus der genannten ersten Folge. Ist für uns ein Green Tech Unternehmen in der Definition ein Unternehmen, das einen inhärent positiven Beitrag zum Klima leistet. Ganz initial denkt man da sicher an Wasserstoff, vielleicht an Solar-PV-Anlagen, Wärmepumpen, Batterien. Doch sind das längst nicht alle Felder. Philipp sprach von der Fleischindustrie, aber auch im Maschinen- und Anlagenbau, also auch in der Konsumgüterindustrie kann beispielsweise ein zirkulärer Ansatz helfen, ein Green Tech Geschäftsmodell aufzubauen und es würde der Definition nach darunter fallen. Doch einmal zurück zu den Fakten. 5 sind es an der Zahl. Wir fangen mal eher weich mit dem ersten Fakt an. Deutschlands USP im globalen Vergleich ist doch unsere Ingenieurskunst. Wir sind und waren so stolz auf unser Label Made in Germany, Peter May sprach es auch an, und haben womit die besten technischen Hochschulen der Welt. Denken wir nur an die TUM oder die RWTH. Das scheint für mich ganz persönlich sehr prädestiniert für diese nachhaltige Green Tech Transformation. Fakt 2: Es gibt zwar unterschiedliche Zahlen, Roland Berger spricht von ca. 8% jährlichem Green Tech Marktwachstum in Deutschland, andere sprechen von über 20%. Doch was heraussticht, ist, dass es ein fulminanter Wachstumsmarkt über die nächsten Jahre und die nächste Dekade werden wird. Zum Vergleich, PwC prognostiziert beispielsweise für den Maschinen- und Anlagebau einen Rückgang von 2,9% im Jahr 2023. Zum dritten Fakt, wir sind gut positioniert. Die deutschen Kernmärkte sind exakt kongruent mit denen, die für die Green Tech-Transformation relevant sind. Laut Roland Berger sind das der Fahrzeug-, der Automobilbau, Chemie-, Maschinen- und Anlagenbau und die Elektroindustrie. Möglicherweise gibt es keine Volkswirtschaft global, die in diesen Industrien historisch stärker gewesen ist. Fakt 4: Europas Anteil am global verfügbaren Kapital für ESG Investments lag 2022 einer PwC-Studie nach bei sagenhaften 69,6%. Das heißt, ein Großteil des global verfügbaren ESG-Kapitals ist in Europa. Und nun zum letzten Fakt, Fakt 5. Deutschlands Weltmarktanteil am globalen Greentech-Markt lag 2021 bei 14%. Wenn man jetzt dagegen stellt, dass unser Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt, am globalen BIP, am GDP unter 2% liegt, dann ist diese Zahl umso bemerkenswerter und zeigt, dass Deutschland hier in diesem Markt eine sehr, sehr gute Ausgangsposition hat. So viel also zur vielleicht volkswirtschaftlichen Ebene, die uns zeigt, warum Green Tech eben so viel mehr sein kann. Doch lasst uns das mal konkret machen. Vielleicht erinnert ihr euch an die vorherigen Folgen, an Felix Offermanns, den Sustainability Manager für Einkauf und Lieferkette bei der Leiper Group. Hört mal rein, wie sie dort mit den Chancen der neuen Geschäftsmodelle umgehen.
Das nicht mehr als irgendwas Nerviges, was man nebenbei behandeln muss, zu betrachten, sondern man muss einfach anfangen, Nachhaltigkeit, ich wiederhole das Wort nochmal, weil ich das Wort eigentlich ganz passend finde, man muss Nachhaltigkeit als strategische Determinante betrachten und versuchen, das in sein Geschäftsgebiet so zu integrieren, dass man daraus Vorteile ziehen kann. Und die kann man wirklich an vielen Stellen ziehen, diese Vorteile. Man kann seine Prozesse besser und geschickter strukturieren, man kann energieeffizienter arbeiten, man kann sein Kreislaufwirtschaftssystem besser ausbauen. Das mag im ersten Moment auch immer manchmal für Investitionen stehen und auch hohe Investitionen stehen, das sehe ich durchaus ein. Und ich verstehe auch, dass man die Betriebswirtschaftlichkeit nicht vollkommen aus dem Blick lassen darf, wenn man das Ganze tut. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es einfach top-down und down-top ein Verständnis für das Thema und eine Akzeptanz für das Thema braucht, dass wir darum nicht mehr herumkommen.
Absolut. Geht ihr da auch kulturell Schritte, dass du sagst, also bringst du diese Nachricht auch bei euch quasi in andere Abteilung rein? Gibt es da eine Art Austausch, Kommunikation drüber?
Also da muss ich sagen, das finde ich super, was sich da gerade entwickelt. Ich war jetzt gestern erst und vorgestern auf einem relativ ausführlichen Meeting. Wir haben noch ein anderes Nachhaltigkeitsteam, das nennt sich Sustainability Solutions Consulting Team. Aha. Und das ist im Prinzip so ein bisschen auf der Marketing-, Kommunikations- und auch Sales-Ebene im Unternehmen unterwegs und steht auch in engem Kundenkontakt. Und es geht vor allem darum, dem Kunden, der zum Beispiel eine Verpackung bei uns beauftragt, in Auftrag gibt, das nahezubringen, wie er das vernünftig und in einer nachhaltigen Weise gestalten und produzieren kann und nämlich nicht darum, dem Kunden möglichst viel Papier zu verkaufen. Ich meine, das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen irrational, das zu tun, aber das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir verfolgen. Wir wollen lieber gucken, dass wir den Kunden das Richtige und ein gutes Produkt verkaufen, anstatt ihm irgendwie einen Bären aufzubinden und versuchen, möglichst viel Umsatz zu machen. Und das ist schon mal was ich sehr, sehr gut finde. Und man merkt, dass bei diesen Meetings eine immer stärkere Koordination der verschiedenen Abteilungen im Unternehmen stattfindet und dass ein Austausch stattfindet. Und man kann schon sagen, dass da die nachhaltige Transformation im Unternehmen gerade auf jeden Fall einen ziemlichen Aufwind erfährt.
Aus dem Gespräch ging für mich der erste Takeaway in Richtung nachhaltiger Geschäftsmodelle hervor. Denn eins wird klar: Nachhaltigkeit ist ein Differenzierungsmerkmal im Dienstleistungs-, im Produktangebot. Wenn ich als Lieferant meinen Kunden helfen kann, nachhaltiger zu wirtschaften und im Umkehrschluss ihnen helfe, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, dann habe ich einen Wettbewerbsvorteil. Schließlich senke ich als Lieferant im Zweifel die Scope 3 Emissionen meiner Kunden und dies ist heute und insbesondere in der Zukunft von großem Wert, wenn wir beispielsweise CO2 einen Preis geben.
Also das ist ein Stück weit Richtung Lieferanten, wahrscheinlich ähnlich wie Richtung Konsument. Das ist Chance und auch Risiko. Mhm. Und da sind die Entwicklungsstände natürlich auch unterschiedlich bei den verschiedenen Lieferanten. Ne? Die einen finden das echt gut, die springen auf den Zug auf, die saugen da auch richtig Informationen von uns, hängen sich dran, sagen, cool, ich möchte mich da mit euch entwickeln. Und das sind natürlich die wir erstmal präferiert ansprechen und mit denen wir präferiert an Projekten arbeiten. Aber es gibt auch Lieferanten, die etwas reservierter sind. Wir arbeiten ja ein Stück weit auch oder einen Großteil auch mit Landwirten direkt oder sind im direkten Kontakt mit denen. Und die arbeiten oder haben momentan eine sehr große Vielzahl an Herausforderungen vor der Brust für die nächsten Jahre. Ne? Verbote auf EU-Level, Klimawandel, Trockenheit. Und dann kommt der große Kunde auch noch mit dem nächsten Thema, nämlich du sollst deine komplette Landwirtschaft auf regenerative Landwirtschaft umstellen. Das kostet dich im ersten Schritt vielleicht erstmal sogar ein bisschen mehr Geld und verringert im ersten Schritt vielleicht mal deine Erträge. Langfristig bringt es dir was, aber einen richtigen Beweis haben wir dafür auch noch nicht, sondern das ist eher so basiert auf ein paar empirischen Studien. Und das macht die Diskussion ein Stück weit auch etwas schwieriger. Aber das ist ja auch okay. Also das ist ja auch, vielleicht ist das auch ein Stück weit die Chance, weil wenn wir das gut anpacken und vielleicht besser anpacken, anfassen, als das andere machen, dann können wir uns da, eine Alleinstellung vielleicht erarbeiten.
Das war nochmal Marc Meyer, verantwortlich für den internationalen Einkauf der Lorenz Snackworld. Ich muss ja sagen, dass insbesondere der Food-Bereich für mich extrem spannend ist, denn er ist super zentral für die nachhaltige Transformation. Und schön zu sehen, dass gerade die größeren Akteure, und ich glaube, das darf man über das Unternehmen sagen, für das Marc tätig ist, hier einen großen Hebel haben und diesen eben auch entsprechend nutzen.
Wir haben viele Themen, das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist auch irgendwo noch eine Chance. Es gibt momentan immer noch viele Themen, die auf Nachhaltigkeit sehr positiv einzahlen und auch auf Kosten einsparen. Ne? Gerade wenn du Richtung Energiethema beispielsweise schaust, kann man da noch viel machen, was nicht im ersten Schritt gleich mehr Geld kostet. Aber wie es meistens so ist, und dann die letzten 20% zu erreichen, da musst du nochmal die Meile mehr gehen. Ja. Und da musst du vielleicht auch in Vorleistung gehen und vielleicht auch mal was investieren. Nicht immer nur Geld, vielleicht auch mal mehr Energie von deinen Leuten anhand Überzeugungsarbeit, vielleicht auch mal einfach Leute abstellen für bestimmte Themen, die dann aber an nichts anderem arbeiten können. Und das muss man gut abwägen.
Nun, die Frage nach den Investments scheint gerade in diesen Zeiten eine schwierige. Was sich nicht direkt lohnt, ist nichts. Das wäre wohl etwas zu vereinfacht. Umso schöner zu sehen, dass Nachhaltigkeit auch im Einkaufsbereich nicht ausschließlich als Kosten, sondern vor allem auch als Wachstumstreiber gesehen wird, für den es sich lohnt, Ressourcen aufzuwenden, die sich vielleicht in Anführungsstrichen erst im zweiten, im dritten Schritt lohnen können. Nun aber weiter im Text. Ihr erinnert euch vielleicht auch an Kevin Rodler, Chief Compliance Officer von Thomann. Hier mal seine Perspektive.
Der Hauptfaktor oder der Kern, um Verbesserungen herbeizuführen, ist da auch ein gewisser Mut, den ich brauche, das einfach mal in die Hand zu nehmen. Und das ist was ich auch relativ oft erlebe, ist, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Führungskultur liegt, die heute herrscht, aber es werden oft nur Dinge umgesetzt und Sachen vorangetrieben, von denen ich bereits vorher weiß, dass sie keine Risiken bergen. Ja, vielleicht ist es auch ein Stück weit Selbstschutz, ja, dass ich sage, naja, wenn ich keine Fehler mache, dann bin ich auch ein Stück weit unangreifbar. Also ich vermisse ein bisschen die Entscheidungsfreudigkeit bei Führungskräften und Entscheidungsträgern.
Ja.
Dinge werden rausgeschoben, aufgeschoben, weil man vielleicht doch noch nicht alle Risiken abgewogen hat, weil es möglich sein könnte, dass eventuell doch noch irgendwo ein Problem auftaucht, ja, dann taucht es eben auf. Da kann ich in der Regel immer Gegenmaßnahmen ergreifen. Also das größte Risiko sehe ich eigentlich im Stillstand und nicht in der Veränderung.
Glaubst du, dass, um jetzt nochmal auf eure Industrie auch zu sprechen zu kommen, dass es so sein wird in, I don't know, 10 Jahren, dass Nachhaltigkeit tatsächlich dann auch einen Kaufkriterium ist, was über mehr Ertrag entscheiden wird? Also im Sinne von, ich bin auch bereit als Konsument mehr Geld dafür auszugeben oder andersrum, ich kaufe halt schlichtweg einfach keine Produkte mehr, die nicht nachhaltig sind?
Ich glaube schon, dass der Trend dazu hingeht, ja, dass der Kunde sehr wohl entscheidet, kaufe ich das nachhaltige Produkt oder das nicht nachhaltige? Ich befürchte aber auch, dass der Preis weiterhin eine große Rolle spielen wird. Dass der Kunde sich im Zweifel dann eben doch einfach für das günstigere Produkt entscheidet.
Ja.
Schwierig, aber am Ende muss man auch sagen, wenn ich das Ganze ganzheitlich sehe und also wirklich in den kompletten Unternehmensprozess einbeziehe, kann ich aus Nachhaltigkeit auch einen finanziellen Vorteil schaffen.
100%.
Und dann muss das Produkt nicht unbedingt teurer sein, das Nachhaltige, als das Nicht-Nachhaltige, sondern ich kann das am Ende möglicherweise zum gleichen Preis abgeben.
Und Mut ist in dem Kontext, ich greife es einmal auf, so ein wichtiges Stichwort. Denn manchmal beschleicht mich schon das Gefühl, dass uns diese Lust auf Mut, diese Lust auf Aufbruchsstimmung etwas abhanden geht. Aber auch nochmal zurück zur Geschäftsmodellkomponente. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit ein immer wichtiger werdendes Kaufargument wird. Dem sind wir uns, glaube ich, alle mehr oder weniger durch die verschiedensten Studien bewusst, die für jede Branche in den letzten Jahren ausgearbeitet wurden. Doch muss man ja fairerweise auch dazu sagen, dass dies in der Praxis eigentlich noch gar nicht so relevant zu sein scheint. Kevin spricht es an. Am Ende entscheidet doch gerade in der aktuellen Lage noch der Preis. Spannend wird es ja erst wirklich, wenn man darüber nachdenkt, wie nachhaltige Initiativen wirklich ökonomischen Mehrwert erzeugen können. Ich werfe mal ein Thema in den Ring. Resilienz in den Lieferketten. Durch die letzten Jahre haben wir gelernt, dass performante Lieferketten eine nicht ganz so starke Konstante sind, wie wir vielleicht vor 3 Jahren noch angenommen hätten. Bis heute kämpfen viele Unternehmen damit, Ressourcen in der richtigen Zeit, im richtigen Budget zu erhalten. Wenn ich jetzt alleine über Kreislaufmodelle nachdenke, wird ja sehr schnell klar, dass mich dies unabhängiger von meinen Lieferanten macht, indem ich die für mich knappen Rohstoffe in meinem eigenen Kreislauf halte. Neben der Differenzierung gegenüber Wettbewerbern, der damit einhergehenden CO2-Reduktion, kann ich so also auch noch die Resilienz meiner Lieferkette stärken und Rohstoffe perspektivisch günstiger einkaufen. Oder Christoph?
Wir haben ein Thema für die Rezyklatnutzung, was ein Riesenthema ist im Moment, weil Rezyklatpreis, also Rezyklate sind wiederaufbereitete Kunststoffe. Insofern, falls jemand von den Zuhörern das nicht kennt, Rezyklatpreise sind im Moment im freien Fall, weil einfach Rohware oder Neuware an Kunststoff so billig ist, dass auch schon in diesem Jahr 2 Kunststoffrecyclingunternehmen geschlossen haben, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich war, Kunststoffe wieder zu recyceln und die Regranulate zu verkaufen.
Christoph Heller ist Geschäftsführer des dualen Systems Zentec und trotz kurzfristiger Widrigkeiten baut auch Zentec genau auf diesem Bereich.
Also das ist so ein bisschen auch die Wette, die wir haben, dass wir sagen, letztendlich ist sich an einem dualen System so zu beteiligen so attraktiv wie Steuerzahlen. Ja, also du musst es tun, und du hast wenig Differenzierungsmöglichkeiten. Ja, und niemand sagt, boah, ich gehe aber zum Finanzamt Köln-West, das ist cooler. So. Und so ähnlich ist es bei den dualen Systemen. Und wir sehen halt, oder die Nische, die wir für uns suchen, ist halt wirklich die Beratungsintensität, die wir unseren Kunden anbieten, oder die Beratungs-, sagen wir das, Freudigkeit oder Unterstützung halt in diesen Recyclingprojekten und auch clevere Wege, wie wir ihnen helfen können, Zugriff auf Stoffströme abzusichern. Also, weil wenn es dann funktioniert, dann wird auf einmal auch der Run da sein. Ja, also wir haben, wenn alle wirklich ihre Nachhaltigkeitsversprechen umsetzen würden, dann hätten wir gar nicht genug Recycling-Kunststoff in der Qualität verfügbar, wie die Kunden ihn haben wollen würden. Und das ist so das, wo wir auch sagen, okay, wenn wir jetzt langfristig uns partnern, dann könnt ihr auch langfristig Zugriff auf die Stoffströme nehmen.
Und dass das Thema der Kreislaufwirtschaft von allerhöchster Priorität ist, zeigt uns auch nochmal Christina. Die habt ihr schon 1-2 Mal gehört und sie arbeitet bei Simona, einem mittelständischen Kunststoffhersteller.
So ein Kreislaufsystem, was wir jetzt starten wollen, was gerade im Aufbau ist, das wollen wir mit unseren Kunden gemeinsam etablieren, die eben auch die Bedeutung von dem Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft verstehen und da auch selbst so motiviert sind, an einem System mitzuwirken. Das befindet sich gerade im Aufbau und da startet jetzt bald das Pilotprojekt.
Was ist Ihr Blick auf weitere nachhaltige Geschäftsmodelle?
Ja, also ich bin mir schon sicher, dass eben in Zukunft auch neue Geschäftsfelder erschlossen werden, die dann eben auch zu wirtschaftlichem Erfolg führen können. Aber ehrlich gesagt, das passiert jetzt auch noch nicht direkt morgen. Aber für die Zukunft rechne ich damit auf jeden Fall. Ich glaube, was man aber hier generell immer ansprechen kann, ist das Thema Effizienz. Also insbesondere, wenn man dann eben beispielsweise über Ressourcen oder Energie spricht, wenn man da was einsparen kann, reduziert man natürlich auf der einen Seite die Emissionen, die durch den Verbrauch von Ressourcen oder Energie entstehen, aber andererseits spart man eben auch Kosten. Und selbst Leute, die man von Nachhaltigkeit jetzt nicht so überzeugt bekommt, nicht begeistert bekommt, und da müssen wir uns auch ehrlich gesagt nichts vormachen, solche Leute, die wird es immer geben, egal was man tut, die bekommt man einfach nicht dahingehend überzeugt. Aber wenn man durch Nachhaltigkeitsprojekte im Unternehmen auch Kosten einspart, dann unterstützen selbst diese Leute das. Und ja, ganz ehrlich gesagt, dem Planeten, dem ist es ja letztendlich egal, aus welchem Grundgedanken heraus das gemacht wird, ob wir da Emissionen sparen wollen oder Geld sparen möchten, das Ergebnis ist dann das Gleiche.
Je mehr Menschen ich im Rahmen dieser Staffel zugehört habe, desto mehr Gedanken habe ich mir über das Wort Nachhaltigkeit gemacht. Was ist im industriellen Kontext eigentlich nachhaltig? Ist es nachhaltig, Bäume zu pflanzen? Ja, sicherlich. Ist es nachhaltig, seinen Mitarbeitern die Lieferkette fair zu behandeln? Auch das sehr, sehr sicher. Aber mindestens genauso nachhaltig ist es doch zu hinterfragen, wie wir das Geschäft ökonomisch in 50 bis 100 bis 200 Jahren sichern. Die Frage ist ja, wie kann ich möglichst günstig und sicher einkaufen? Wie kann ich neue Umsatzströme für die Zukunft generieren? Auch das sind doch implizit nachhaltige Fragestellungen, die gerade in unserem Verständnis, im deutschen Familienkapitalismus, nicht neu sind. Seit jeher sind insbesondere die deutschen Familienunternehmen doch darum bemüht, die Unternehmen für die nächsten Generationen zu erhalten. Heißt, wenn wir über Kreislaufwirtschaft sprechen, ist das nicht nur explizit nachhaltiger durch die Reduktion von CO2, sondern auch implizit, indem ich neue Umsatzkanäle sichere und die Abhängigkeit von Lieferanten in einer unsicheren Lieferkette reduziere. Und auch die Kreislaufwirtschaft, die Circular Economy, gehört ganz, ganz sicher zu der Definition von einem Green Tech Unternehmen. Das heißt, jedes Unternehmen, das nicht prädestiniert im Bereich Solar, Wasserstoff, Photovoltaik, Windenergie oder Batterien ist, kann durch beispielsweise die Transformation zu einem kreislaufwirtschaftlichen Modell zu einem Greentech-Player werden und von diesen Wachstumsmärkten partizipieren. Ein weiteres Beispiel hier mal von Lars von Glahn, vom Tiefkühllogistiker Nordfrost, einem Familienunternehmen, das bundesweit 40 Kühlhäuser betreibt.
Wir können halt unsere Kühlhäuser als Flexibilitätsspeicher nehmen. Und sowas muss dann zum Beispiel ein normaler Gewerbebetrieb oder sowas vielleicht mit einem Batteriespeicher oder so hinbekommen, weil wir müssen im Endeffekt unsere Verbräuche an der Stromproduktion ausrichten. Und für mich wäre der Kern dann halt einfach, je flexibler man ist, desto mehr oder einen größeren Bonus kriegt man zum Beispiel bei den Netzentgelten. Mhm. Und dann bin ich der Meinung, dass wir schon einen Teil der Probleme, die wir derzeit haben, auch lösen können. Und wie gesagt, wir tun gerade alles dafür, auch wenn wir jetzt quasi unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen nicht darunter fallen, trotzdem unsere Abnahme zu flexibilisieren und das so stark wie möglich zu machen, weil wir halt einfach glauben, das wird der Schlüssel zum Erfolg für die Energiewende werden.
Für mich war auch dieses Gespräch ein Eye-Opener, denn vielleicht ergeben sich im Zuge der Transformation ja auch ganz neue Geschäftsmodelle. Ich musste während Lars' Ausführungen auch direkt mal an Tesla denken. Angeblich soll ja Elon Musk bereits vor einem Jahrzehnt gesehen haben, dass Autobatterien als Energiespeicher dienen können und dies mit einer der Absichten für das Schaffen von Tesla war. Nun, die Frage nach den neuen Geschäftsmodellen ist ja auch nicht nur reduziert auf das Thema Energie. Ich erinnere mich an das Gespräch mit Hans-Ewald Reinhardt von der InFamily Foods Holding, der sich die Frage gestellt hat, wie er sein klassisches Fleischereiunternehmen in die grüne Zukunft führt und Fleisch aus Bioreaktoren züchtet. Und es gibt unzählige weitere Best Practices für deutsche Batterie-, Solar- oder Elektronikunternehmen, die ihre Produktpalette in den letzten Jahren aktiv auf diese neuen Kernmärkte der grünen elektrischen Zukunft ausrichten und so von den knapp zweistelligen Wachstumsraten in diesen Märkten profitieren. Und auch das ist natürlich ein sehr schönes Mittel, von diesen wachsenden Greentech-Märkten zu profitieren als deutsche Volkswirtschaft, als deutsche Industrie. Aber nochmal ganz kurz zu Lars. Ein Beispiel, das etwas abseits von den Geschäftsmodellen ist. Ich wollte es aber dennoch einmal aufnehmen, da ich es gerade für sehr relevant halte. AI for Sustainability. Auch hier experimentieren sie.
Ja, das ist eigentlich relativ einfach gesagt. Wir versuchen einmal Energieeffizienzen zu heben. Das heißt, über eine KI die Steuerung einzelner Anlagenteile untereinander zu verbessern. Und dann versuchen wir natürlich, unsere Prognosegeschwindigkeit und auch unsere Voraussagequalität zu erhöhen. Ich muss vielleicht doch ein ganz bisschen weiter ausführen. Es ist halt so, zum Beispiel, wenn wir einen Standort haben, wo man eine PV-Anlage und ein BRKW hat, haben wir immer das Problem, dass wenn dann Wolken über die PV-Anlage ziehen, wir einen Leistungseinbruch haben. Und wir haben in der aktuellen Situation einfach Schwierigkeiten, weil wir bisher halbautomatische Steuerung haben, da dann immer schnell genug hinterherzukommen. Und eine KI ist für mich halt diesbezüglich einfach da die Lösung, weil die einfach viel, viel besser und viel, viel schneller auf diese Wetterbedingungen achten kann bzw. prognostizieren kann.
Und für mich war auch das ein sehr schönes Beispiel, das unbedingt mit in diese Staffel gehört. Denn es zeigt für mich, dass dieser Innovationswille, diese Lust auf Tatendrang, auf Schaffenskraft, positiven Impact für das Klima und auch das Balance Sheet eines Unternehmens schaffen kann.
Und das motiviert die Menschen, auch in dem Bereich Innovationen zu schaffen. Und sie fragen heute halt inzwischen auch im Einstellungsgespräch danach, was tut ihr da eigentlich und könnt ihr das auch beweisen? Ja, also wirklich, da kann man nicht mit irgendwelchen Grünformeln irgendwas weglabern, sage ich das jetzt mal so, sondern muss wirklich konkrete Beispiele tun, was tut ihr im Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit. Ja, nur dann ist man glaubwürdig und kriegt auch die entsprechenden Talente. Und da wir vorrangig Informatiker brauchen, ist das Thema, dass wir uns mit dem Thema Green Coding und grüne Software beschäftigen und nicht nur Green IT im Sinne des Rechenzentrums der Hardware, kommt wirklich gut an.
Das war nochmal die Perspektive von Klaus Fesel von der DATEV, der noch einen ganz anderen monetären Vorteil von nachhaltigen Geschäftsmodellen in der Außenwirkung aufzeigt. Die Attraktivität für Bewerbende, die in den nächsten Jahren sicherlich auch noch weiter zunehmen wird. Eine Sache möchte ich noch betonen. Ich habe für diese Staffel mit vielen Menschen sprechen dürfen. Doch, vielleicht ist es auch schon aufgefallen, waren diese weniger weiblich geprägt. Um die Formate in Zukunft noch diverser zu gestalten, würde ich mich freuen, wenn vielleicht die ein oder andere engagierte Frau sagt, sie möchte in einem möglichen Podcast mitwirken bzw. partizipieren. Zurück zum Thema. In einer vorigen Folge habe ich schon einmal von der Thermengruppe Josef Wundt gesprochen, die als weltweit führender Entwickler und Betreiber von Therm- und Badeanlagen gilt. Ich habe mit Kai Zimmermann dort, der für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich ist, gesprochen. Er verriet mir unter anderem, dass sie derzeit an einem PV-Carport arbeiten, Gesamtleistung über 11 Megawatt, mit welchem sie günstigen und klimafreundlichen Strom produzieren wollen. Den daraus gewonnenen Strom verwenden sie zur Erzeugung von Wärme und natürlich auch für das Ladesäulenkonzept für Firmenwagen, Gästeladen und Schnellladen. Diese werden mit Partnern umgesetzt. Und das ist auch eine Erfahrung, die sie im Verlauf ihrer Nachhaltigkeits-Roadmap-Strategie gemacht haben. Die Einbindung möglichst vieler Mitarbeitender und Abteilungen in alle Prozessschritte. Zum einen sammeln sie so das thematische und standortspezifische Wissen und zum anderen wird die Nachhaltigkeit zu ihrer Nachhaltigkeit. Ich finde das eine wichtige Ergänzung. Auch wenn es nicht originär auf den Gedanken eines Geschäftsmodells einzahlt, zeigt es uns doch, dass man kreativ werden kann und dass vor allem Chancen bestehen, eine einende Wirkung durch das Thema der Nachhaltigkeit zu erzeugen. Neben den geführten Interviews möchte ich noch drei weitere ganz kurze Beispiele geben, die mir im Rahmen der Recherche über den Weg gelaufen sind. Nummer 1 vom dänischen Windkraftanlagenhersteller Vestas. Die Firma hat eine Lösung erfunden, um Rotorblätter auf Epoxidharzbasis zu recyceln. Damit können sogar solche reaktiviert werden, die sich bereits auf einer Mülldeponie befinden oder befanden. Timberland, die Schuhe kennt man, hat den Timberloop Tracker Design for Disassembly, um die Produkte wieder in die Supply Chain einzubetten. Der Schuh wird nur durch eine Naht zusammengehalten und kann leicht dekonstruiert werden. Produkte sind so nicht nur built to last, sondern auch built to have value in the future. Zielt auch voll auf das Thema der Nachhaltigkeit bzw. insbesondere der Zirkularität ab. Zuletzt, der Bodenbelaghersteller Interface nimmt gebrauchte Teppichfliesen zurück und setzt sie sinnvoll ein, um gemeinnützige Projekte, lokale Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen. Darüber hinaus sind die Textilprodukte vollständig recycelbar zu 100%, um zukünftig neue Teppichfliesen herzustellen. Der Claim? Es landet nichts auf der Deponie und spart so CO2-Emissionen als auch Kosten in der Produktion. Neben diesen drei ganz konkreten Case Studies ist in der Recherche eine Bibliothek aus mehr als 30 dieser entstanden, in denen Nachhaltigkeit wirklich ökonomischen Nutzen für die Unternehmen stiftet. Hier sind einige schöne inspirierende Beispiele drin, die vielleicht nochmal neue Ideen auch für die Industrie anregen. Wer hieran Interesse hat, darf sich gern den Report passend zu dieser Staffel aus den Shownotes kostenlos herunterladen. Hierüber gelangt ihr auch zu dieser Bibliothek. Nun, jetzt lasst uns die Chancen nochmal zusammenfassen. Wenn wir über die nachhaltige Wertschöpfung sprechen, was sind die Hebel, die wir als Unternehmen angehen können, um letztendlich wirklich einen ökonomischen und ökologischen Nutzen zu stiften? Nummer 1, Kostenersparnis. Nachhaltige Geschäftsmodelle können dazu beitragen, Kosten langfristig zu senken. Laut einer Studie des Carbon Trust können Unternehmen durch nachhaltige Maßnahmen ihre Energiekosten um durchschnittlich 20% reduzieren. Dafür hat Lars ein sehr schönes Beispiel gegeben. Nummer 2, die Ressourceneffizienz. Nachhaltigkeit fördert eine effizientere Nutzung von Ressourcen wie Energie, Wasser und Rohstoffen. Eine Analyse des Fraunhofer Instituts hat gezeigt, dass Unternehmen durch Ressourceneffizienzmaßnahmen Einsparungen von auch hier 10-30% erzielen können. Wir reden hier insbesondere auch über den Blickwinkel der Zirkularität, der hier einen entscheidenden Impact in der Zukunft haben kann. 3. Auch der Zugang zu Fördermitteln. Die Bundesregierung und die Europäische Union bieten zahlreiche Förderprogramme heute und in den nächsten Jahren für nachhaltige Unternehmen an. Allein im Rahmen des EU Green Deals, den wir in der letzten Folge thematisiert haben, stehen in den nächsten 7 Jahren rund 1 Billion Euro zur Verfügung. Nummer 4. Der Wettbewerbsvorteil, oder Felix nannte es die strategische Determinante. Nachhaltigkeit wird zunehmend zu einem wichtigen Differenzierungsfaktor am Markt. Laut einer Umfrage von Nielsen geben insgesamt 66% der Verbraucher an, dass sie bereit sind, mehr für nachhaltige Produkte zu zahlen. Durch die Transformation zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell können Unternehmen ihre Marktposition also stärken und vor allem die durch sie entstehenden CO2-Reduktionen an ihre Kunden weitergeben und so für sie einen Value-Add schaffen. Nummer 5, Image und Reputation. Nachhaltigkeit trägt zur positiven Wahrnehmung eines Unternehmens bei und kann die Kundenloyalität stärken. Der Global CSR Study Report von Cone Communications spricht von insgesamt 87% der Verbrauchenden, die eher geneigt sind, Produkte von Unternehmen zu kaufen, die sich sozialen oder Umweltfragen widmen. Und Punkt 6, Klaus hat ihn eben genannt, Mitarbeitermotivation und Bindung. Nachhaltigkeit kann als ein attraktiver Faktor für Mitarbeitende wirken. Laut einer Studie von Deloitte an der Stelle sind 67% der Arbeitnehmenden bereit, für ein Unternehmen zu arbeiten, das sich für Nachhaltigkeit einsetzt.
Why this issue? Why now?
Well, I got started in this. Maybe, how many of you remember Al Gore's movie, An Inconvenient Truth?
Yes.
Right, so my story is I went to see that with family and friends. And afterwards, we returned to our home for a dinner conversation. What did you think? And some of my wonderful Republican friends said, looks like the planet's warming. Science isn't so clear that it's man-made, but this could be a problem. When it came to my 15-year-old daughter, Mary Dore, she said, Dad, I'm scared and I'm angry. She said, Your generation created this problem. You better fix it. And the room went silent. I had no idea what to say, what to do. And so I set out with partners at Kleiner Perkins to try to find solutions to the climate crisis. This was back in 2006, and gradually we invested $1 billion over 3 venture funds and about 100 or so startups, most of which failed. It was very hard. But we stuck with these ventures. They're today worth, our position anyway, worth $3 billion. But that's what got me started. I spoke recently with Mary about this again, and she said, Dad, I'm still scared, and we haven't solved this problem. What are you going to do? And I said, I don't think my generation is going to solve this. It's going to take both of our generations working together to get us where we need to go.
Das waren die Worte von John Doerr. Er ist Ingenieur und vor allem bekannt als wohl einer der erfolgreichsten Wagniskapitalgeber der letzten Jahrzehnte bei einem der erfolgreichsten Fonds der Welt, Kleiner Perkins. John Doerr ist also jemand, der offensichtlich Ahnung von der Materie hat. Und mich bewegen seine Worte. Denn ich persönlich kann mich nicht davon freimachen, dass ich ja von Zeit zu Zeit ein wenig ratlos und meistens auch genervt bin über die öffentliche Debatte. Wir behandeln das Thema des Klimawandels, der nachhaltigen Transformation, mit einer unglaublichen Arroganz. Gucken wir uns einfach die Themen an, die wir tagtäglich durchsprechen. Wir reden über Jobräder, ja, das 49-Euro-Ticket für jeden Mitarbeitenden oder darüber, dass E-Autofahrende doch vorne parken sollten und dürfen. Wir regen uns auf, dass wir noch die 35-Stunden-Woche haben und dass wir in Anführungsstrichen nur 30 Tage Urlaub im Jahr haben. Und ich bin ehrlich, manchmal machen mich diese Diskussionen echt fassungslos. Wir reden über all diese Dinge, während wir durch unser Handeln anderen Menschen auf diesem Planeten die Lebensgrundlage entziehen, sie in Armut treiben und zur Flucht zwingen. Und statt diese Themen zu adressieren, verstecken wir uns ganz gern auch mal hinter der Regulatorik und hetzen uns vor allem gegeneinander auf. Wir haben in dieser Serie die Herausforderungen, die gerade mit dem Status quo des deutschen Industriestandorts einhergehen, thematisiert. Ist die Regulatorik optimal? Nein. Ist Nachhaltigkeit das einzige Thema, das gerade drückt? Nein. Ist es die größte ökonomische Chance Europas? Ja. Es geht mir nämlich nicht darum, die Herausforderungen zu negieren. Die sind ganz klar da. Sondern ich möchte die Frage stellen, wie kann es uns denn gelingen? Wie können wir denn endlich gemeinsam anfangen, in Lösungen zu denken? Ich habe mal gelernt, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Und ich finde das ein schönes Bild. Denn mit diesem Format wollten wir eine neue Perspektive schaffen. Ja, die andere, in Anführungsstrichen, chancenorientierte Seite der Medaille aufzeigen. Und dass es diese gibt, konnten wir hoffentlich mit diesem Format tun. Aus meiner Sicht braucht es mehr Can-Do statt Ausreden, statt politischen, statt egoistischen Motiven. Es braucht konstruktive Diskussion statt ausgrenzender Hetze. Es braucht Lösungen, keine Anschuldigung. Es braucht die Menschen, die die Chancen erkennen, gemeinsam angehen und die Lösungen entwickeln. Und es braucht die Werte, die uns nach dem Zweiten Weltkrieg so erfolgreich gemacht haben. Tatendrang, Schaffenskraft, Verantwortungsbewusstsein. Es braucht eine neue erste Generation. Und enden möchte ich diese Serie nochmal mit einem Wort von John Doerr.
The climate crisis should be looked on as one of the greatest opportunities that has ever been presented to humankind to deal with education equity, health equity and economic equity.
Danke für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Das war die vierte Folge des Future Deep Dives Green Tech, präsentiert von Sustained. Den geschriebenen Report zu der Podcast-Staffel findest du kostenlos herunterzuladen in den Shownotes. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen mitwirkenden Unternehmen danken, die mir ihre Zeit geschenkt und zur Verfügung gestellt haben. Alle Quellen sowie weitere Materialien findest du selbstverständlich auch in den Shownotes. Es handelt sich, das noch als letzter Hinweis, in keinster Art und Weise um Anlageempfehlungen.